ARD Sounds.
Okay, it's the back seat. Girl with balloon, ladies and gentlemen, standing in the back of the room. And I'm going to start getting here 100, 150, 200,000.
Oktober 2018, das Auktionshaus Sotheby's in London.
300,000, 350,000.
Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf. Es hängt in einem dicken, goldenen Rahmen an der Wand. Ein Mädchen im Kleid in Schwarz-Weiß, dem ein roter Herzluftballon davonfliegt. Girl with Balloon ist eins der bekanntesten Banksy-Motive. Wahrscheinlich kennt ihr es, von Kaffeetassen oder Sofakissen. Oder als Tattoo auf Justin Biebers Unterarm. 100.000 Pfund ist das Startgebot, zum damaligen Zeitpunkt umgerechnet rund 200.000 Euro. Jetzt ist der Auktionator bei 600.000 Pfund. Er kommt mit den Geboten kaum hinterher. Seine Laune ist deswegen richtig gut. Der Preis steigt und steigt. Jetzt sind es schon 700.000 Pfund. Siebenmal so viel wie am Anfang. Die Mitarbeiterinnen vom Auktionshaus weisen aufgeregt auf ein weiteres Gebot im Saal hin. Der Auktionator hat es übersehen. Ein Raunen geht durch das Publikum. Was hier passiert, ist unglaublich. 860.000 Pfund. Der Preis schießt durch die Decke. Und endlich fällt der Hammer. Umgerechnet 1,18 Millionen Euro. Das ist ein Rekord. Der höchste Preis, der bis jetzt für ein Werk von Banksy geboten worden ist. Was keiner ahnt, die echte Sensation, die kommt erst noch. Mitten hinein in die Begeisterung ein Alarmton. Niemand weiß, woher der Alarm kommt. Was keiner bemerkt hat, jemand im Saal hat heimlich einen Knopf auf einer Fernbedienung gedrückt. Dann sehen Sie es. Das Bild gleitet ganz gemächlich durch den dicken Goldrahmen. Unten kommt das Mädchen mit dem Ballon wieder heraus, in Längsstreifen geschnitten. Gerade noch war der Auktionator ganz gelöst, jetzt starrt er auf das Bild. Fassungslos. Das Werk zerstört sich selbst. Plötzlich stoppt das Bild. Jetzt ist im Rahmen nur noch der Teil mit dem roten Herzluftballon zu sehen. Unten hängt die andere Hälfte zerstört heraus. Und so bleibt es. Alle im Saal holen ihre Smartphones raus und filmen. Zwei Angestellte von Sotheby's reagieren so schnell sie können, heben das halb zerstörte Werk von der Wand, tragen es aus dem Auktionsraum, als wollten sie es vor den Augen der Öffentlichkeit schützen. Geht aber nicht. Banksy lädt schon kurz nach der Auktion ein Foto vom geschredderten Bild auf seinem Instagram-Kanal hoch. Sein einziger Kommentar dazu?
Going, going, gone.
Das ist Englisch für zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Ein Wortwitz. Wahrscheinlich habt ihr von der Schredder-Auktion gehört. Das war ein großes Ding. Am 5. Oktober 2018 zerstört sich Banksys bekanntestes Bild selbst. Girl with Balloon. Ein Motiv, das Banksy schon seit 2002 illegal an verschiedene Mauern der Welt sprayt. Selten bekommt ein Künstler so viel Aufmerksamkeit wie Banksy beim Schreddern. Aber warum zerstört er sein eigenes Werk?
Guess who's coming?
Ich bin Ortrun Schütz. Und das ist Banksy. Rebellion oder Kitsch? Ein Podcast der ARD. Folge 1: Bristol, die Herkunft. Alle kennen Banksy, diesen mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen. Ein Künstler, den das Time Magazine schon 2010 zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet hat, der sich als Mann ausgibt. Deswegen spreche ich hier in der männlichen Form von ihm, auch wenn das niemand so genau weiß. Ihr habt bestimmt von der letzten Enthüllung der Identität von Banksy gehört. Was hinter dieser Theorie steckt, erfahrt ihr später in meinem Podcast. Eigentlich wissen wir überhaupt recht wenig über Banksy. Das will ich ändern. Ich bin Ortrun Schütz, ich bin Kulturjournalistin und ich werde herausfinden, was Banksy will. Denn erst dachte ich, geil, Banksy ist echt ein Rebell. Der will dem Kunstmarkt eins auswischen. Der findet diese ganze schicke Kunstwelt bescheuert. Ich mag Leute, die Regeln für das Gute brechen. Ich mag Outlaws. Ich möchte, dass es ihn gibt, diesen Banksy, der für eine bessere Welt kämpft. Mit Humor. Ich möchte, dass dieser Typ recht hat.
He's a prankster. That's a really important part of his oeuvre.
Das ist Pablo Fiasco.
His thing. He's playing tricks on people.
Ein anonymer Künstler, der mit Banksy zusammengearbeitet hat und ihn persönlich kennt.
He's playing tricks on the art world.
Der wird später im Podcast nochmal wichtig.
And I know, you know,
Banksy,
I know he's a prankster.
Einer, der andere austrickst mit seiner Kunst,
why would you?
Der Kunstwelt Fallen stellt, sich nicht an Regeln hält.
That's what pranksters do.
Bin ich zu naiv, wenn ich das glaube? Geht es am Ende nicht immer ums Geld? Banksys Werk, das wirkt heute wie Mainstream. Überall Ausstellungen auf der Welt. Thermoskannen, Postkarten, Taschen, alles voll mit Banksy-Motiven. Wie passt das zum subversiven politischen Künstler? Und dann, beim Schreddern, fallen die Streifen vom Bild am Ende eben nicht herunter. Mit Absicht? Laut Banksys Darstellung ein Versehen. Er hat etwas später einen Videoclip auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Darin sieht man den Probelauf. Da wird alles durchgeschreddert. Das ganze Bild. Sein Kommentar.
In rehearsals it worked every time. Bei den Proben hat das jedes Mal funktioniert.
Am Ende sacken die Streifen absurd plump nach unten. Ein komplett geschreddertes Bild kann nur noch auf den Müll. Bei der Auktion, der echten, läuft das allerdings anders. Da bleibt das Bild mittendrin stecken. Das zerschnittene Mädchen unten, der Luftballon unzerschnitten oben. Sehr Instagrammable. Es wird dadurch zu einem neuen Kunstwerk am Abend der Schredderaktion. Die anonyme Person, die Girl with Balloon vor dem Schreddern ersteigert hat, entscheidet sich richtig. Sie bleibt bei ihrem Kauf, obwohl das Bild halb zerstört ist. Vielleicht ahnt sie es. Das Bild wird dadurch nochmal deutlich mehr wert sein. Mehr als die 1,18 Millionen Euro von eben.
Gut 3 Jahre nach seiner teilweisen Zerstörung ist ein halb geschreddertes Bild des Künstlers Banksy erneut versteigert worden.
2021 wird das Bild für umgerechnet fast 19 Millionen Euro verkauft. Das ist 16 Mal mehr als vor dem Schreddern. Ich habe echte Zweifel daran, dass das Stocken beim Schreddern ein Fehler in der Performance war. Vielleicht hat Banksy das Bild am Schredderabend sogar selbst ersteigert, wie der Kunstsammler John Brandler vermutet.
I suspect he bought it back. It's anonymous. Well, if it's anonymous, it can be him.
Brandler ist ein Galerist, der Mauern mit Banksy-Graffitis kauft, gegen Banksys Willen.
I suspect he's smart enough to realize that the publicity generated on the shredded one will make it a very valuable painting.
Hat Banksy das Bild nur geschreddert, um auf sein Werk aufmerksam zu machen? Damit sich sein Marktwert erhöht, wie Brandler behauptet? Dann wäre das Schreddern Guerilla-Marketing. Als ich 2021 angefangen habe, für diesen Podcast zu recherchieren, war es ziemlich ruhig um Banksy. Doch dann kommt der 24. Februar 2022.
Russland hat einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine gestartet.
Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor.
Die Hauptstadt jetzt offenbar das Ziel der russischen Streitkräfte.
Es ist ein Krieg, der das erste Mal seit langer Zeit wieder ganz Europa in Angst versetzt.
Aus dem Kreml meldet sich nachts Präsident Putin. Wer auch immer versucht, uns dabei zu behindern oder gar eine Bedrohung für unser Land, unser Volk schafft, der muss wissen, dass Russland unverzüglich antworten wird. Mit Folgen, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben.
Und da taucht auch Banksy wieder auf. Im November 2022, mitten im Kriegsgebiet, und sprayt Graffitis an zerbombte und ausgebrannte Häuser. Orte, an denen Familien gestorben sind.
I think it was the support.
Ich denke, das ist eine großartige Unterstützung.
Ich glaube, er wollte die Aufmerksamkeit auf das lenken, was in der Ukraine passiert ist und was hier aktuell passiert.
He wanted to draw attention to what happened and what's happening now in Ukraine.
Ist Banksy tatsächlich ein politischer Aktivist oder will er nur die Aufmerksamkeit? Kämpft er für eine bessere Welt oder möchte er einfach nur einen Haufen Geld verdienen? Kann es ihn geben, diesen super Künstler, der wirklich nur Gutes tut? Ist sowas möglich?
Hey, I'm Ortrun.
Wenn ich rausfinden möchte, was Banksy wirklich will,
das Mikrofon mit, ja, ne?
Muss ich dahin, wo Banksy stattfindet. Hey. Auf die Straße.
I'm Ortrun Schütz, I'm a journalist from Berlin.
Right, okay.
Für meine Recherche reise ich durch die ganze Welt.
Ist das der Atlantik?
Hello.
Nach New York.
And welcome to Lower Manhattan.
London.
You will see a spray art by the artist Bansky.
Bristol,
Banksy in Bristol,
Hamburg, Berlin.
Die Ratte ist, steht für Punk und das ist auch eine Subkultur, aus der Banksy kommt.
Und ins Westjordanland. Für diesen Podcast werde ich in Banksys Hotel in Bethlehem auf dem Balkon stehen, direkt neben der israelischen Mauer, und mich fragen, ob ich gleich Tränengas abbekomme.
Hast du Angst? Ich will auch überleben. Was soll denn jetzt hier passieren?
Ich werde mit einem Ex-Galeristen im Jeep über einen weißen Sandstrand außerhalb von New York fahren und mir die Villen zeigen lassen, die er sich durch den Handel mit Banksy-Werken jetzt leisten kann.
Schau mal, wie schön, oder nicht?
Wunderschön.
Schau mal hier, das Licht und alles.
Ich werde über seine Graffitis mit Ukrainerinnen im Kriegsgebiet sprechen.
Das Graffiti? Schön gemacht. Der Mann ist ein Meister.
Durch Banksys vermeintliche Heimatstadt streifen, mit seinen Freunden reden.
Er hat gesagt, dass seine Hose rutscht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm nicht meinen Gürtel schenken kann.
Aber auch mit seinen Feinden.
I'm against this guy. I'm against his ideas. So with his bad ideas, I try to make some money and also donate some of this money.
Und ich schreibe Banksy immer wieder direkt an. Mein Ziel? Ein Interview mit ihm. Schnelle Antworten sind aber nicht gerade seine Stärke. Bis ich ihn persönlich treffe oder am Telefon spreche, klingt Banksy hier so.
Hello, it's me. Banksy. Zumindest hier im Podcast spreche ich ab jetzt nur noch echte Banksy-Zitate.
Aber wer ist Banksy eigentlich? Es gibt viele Theorien. Stimmt eine davon? Um das herauszufinden, muss ich nach England in die Graffiti-Szene. Zurück zu Banksys Wurzeln. Dorthin, wo er seine ersten Graffitis illegal an die Wände gesprayt hat. Ich muss nach Bristol.
So when you say these things, are you threatening someone?
Imagine a city where,
stell dir eine Stadt vor,
Graffiti wasn't illegal.
In der Graffiti nicht illegal.
A city where everybody could draw whatever they liked. Eine Stadt, in der jeder malen kann, was er will.
Where every street was,
wo jede Straße mit einer Million Farben und kleinen Sprüchen übersät ist.
Little phrases where standing at the bus stop was never boring.
Wo es nie langweilig ist, an einer Bushaltestelle zu stehen. Eine Stadt, die sich wie eine Party anfühlt, zu der jeder eingeladen ist. Nicht nur die Immobilienmakler und die Barone des Großkapitals. Stell dir eine solche Stadt vor.
And stop leaning against the wall.
Und lehn dich nicht an die Wand, die es nass.
Lighting by 100 watts.
Jetzt bin ich also in Bristol. Da, wo Banksy herkommt.
Diese Stadt könnte als Heimatort für Banksy nicht besser passen. Alles ist voll mit Graffiti, schnell illegal hingekritzelte Namen. Direkt daneben riesige Hauswände, bemalt in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Bristol ist eine Art Open-Air-Galerie für Street-Art und Graffiti. Wem hat Bristol das zu verdanken? Die einen würden sagen Banksy, die anderen John Nation. John Nation ist eine echte Legende in der Graffiti-Szene, in ganz Großbritannien bekannt. Die Touristeninformationswebsite der Stadt nennt ihn den Godfather of Bristol Urban Art. Banksy hat ihm viel zu verdanken. Warum? Dazu später mehr. Heute arbeitet John Nation als Stadtführer.
Hey, I'm Ortrun.
This lady is from Berlin, correct?
Right, from Berlin.
Ich treffe John Nation bei seiner Street-Art-Tour durch Bristol. Es gibt hier viele Banksy-Graffitis auf der Straße. Ich möchte mir von ihm ein bestimmtes erklären lassen. Ein frühes Werk. Vielleicht steckt da die Antwort drin, was Banksy will. John Nation ist kleiner, als ich mir eine Graffiti-Legende vorgestellt habe. Und der erste Mensch, den ich treffe, der Banksy wahrscheinlich schon mal persönlich begegnet ist. Ein freundlicher Mann in den 50ern mit Regencappy.
You are here to do a series of what?
Banksy.
Eine Gruppe von ungefähr 20 Touristinnen und Touristen starrt mich neugierig an, als wäre ich selbst Banksy. Die meisten Pärchen von überall her aus Europa, ausgestattet mit Regenschirmen und Capes. Typisch England, Dauerregen, selbst im Juni. Die Tour kann losgehen. Fast an jeder Ecke zeigt John Nation auf Graffitis, zu denen ihm was Spannendes einfällt. Auch auf einem Foodtruck, eine Art Comic-Koch, der Zwiebeln schneidet.
What you see in Bristol is countless vehicles like this in the city traveling around.
Man sieht in Bristol unzählige solcher Fahrzeuge in der Stadt. Sogar das Anti-Graffiti-Reinigungsteam in Bristol hat einen Street-Artist angestellt, damit der ihre Wagen bemalt.
Even the Anti-Graffiti-Cleanup team in Bristol have employed a street artist to paint their vans.
Wir laufen an Docks vorbei, an karibischen Restaurants und Shops. Bristol ist eine Hafenstadt, vom Kolonialismus stark geprägt, mit einer interessanten Kulturgeschichte. Bob Marley soll hier öfter in Reggae-Clubs gewesen sein. Trip-Hop kommt von hier. Acts wie Portishead, Massive Attack und Tricky prägen ab den 90ern diesen typischen Bristol-Sound. Wir sind gerade erst eine Viertelstunde durch die Stadt spaziert. Da stellt ein Tourteilnehmer die Frage, die alle so brennend interessiert.
Okay, who's Banksy?
Wer ist Banksy? Denn eins lässt John Nation immer wieder durchscheinen. Er kennt ihn.
In einer Minute werde ich ein bisschen mehr über ihn preisgeben. Aber wenn Sie wirklich glauben, ich würde verraten, wer er ist, dann irren Sie sich.
Okay.
Wer ist Banksy? Das Verrückte ist, es gibt ein offizielles Foto von ihm. Im grauen Hoodie, mit verschränkten Armen, vor einer Wellblechwand. Mit einer braunen Recyclingpapiertüte über dem Kopf. Sein wahres Gesicht bleibt versteckt. Mit wenigen Strichen sind auf der Tüte schwarze Augen und ein schräger schwarzer Mund aufgesprayt. Sieht zerknirscht aus. Oder ironisch. Allerdings, keiner weiß, ob die Person unter der Tüte tatsächlich Banksy ist. Wir laufen gerade an einer Hauptstraße entlang. Da deutet John Nation plötzlich nach oben, zu einem großen Wandgraffiti. Darunter, etwas verblasst, ein Name, Banksy, mit Ausrufezeichen dahinter. Wir sind da. Das ist das große Wandgraffiti von Banksy, das mich interessiert. Mal sehen, was John Nation dazu zu sagen hat.
This image is unique.
Dieses Bild ist einzigartig, ein Unikat, weil es das einzige freihändig gesprayte Banksy-Kunstwerk ist, ohne Einsatz von Schablonen.
Eines der wenigen an einer Wand, das noch nicht überstrichen worden ist. Dem Hausbesitzer gefällt es nämlich. Es ist eines der ältesten großen Wandgraffitis von Banksy, von 1999. Darauf zu sehen, Polizisten in voller Kampfmontur, mit Pistolen und Schilden. Sie gehen gegen einen großen weißen Teddybär vor. Der sieht flauschig und freundlich aus. Aber Vorsicht, in seiner Hand, nach hinten gestreckt, hält er einen Molotow-Cocktail. Zum Abwurf bereit. Alles auf dem Bild ist in schwarz-weiß gesprayt. Nur das Feuer vom Molotow-Cocktail leuchtet gelb und orange. Ein kleines Element des Graffitis hat Banksy mit Hilfe einer Schablone gesprayt. Und zwar seinen Graffiti-Kürzel, seinen Tag, Banksy. Eine anonymisierte Unterschrift. Später wird er fast nur noch Schablonen benutzen.
All graffiti is low-level descent, but stencils have an extra history.
Jedes Graffiti ist ein kleines Aufbegehren. Aber Schablonengraffiti haben eine besondere Geschichte.
They've been used to start
revolutions. Mit ihnen wurden Revolutionen gestartet
and to stop wars.
Und Kriege beendet.
Es stimmt, was Banksy da sagt. Die Widerstandsgruppe, die Weiße Rose, hatte mit zum Beispiel das Nazi-Regime bekämpft und durchgestrichene Hakenkreuze an Wände schabloniert. Auch für Banksy ist die Technik praktisch. Sie verkürzt die gefährliche Zeit auf der Straße, wenn er verbotenerweise auf fremde Hauswände sprayt. Am Anfang, als noch unbekannter Sprayer, sieht Banksys Arbeitsweise ungefähr so aus. Banksy bereitet alles in Ruhe in einer Garage vor. Er zeichnet die Umrisse einer Bildidee auf Pappe oder Plastikfolie. Dann schneidet er die Umrisse mit einem Cuttermesser als Schablone aus.
This is known as cutting time.
Als nächstes geht Banksy auf die Straße. Heimlich. Nachts. An den Ort, den er vorher ausgesucht hat. Gut sichtbar für alle tagsüber, gut sichtbar leider auch nachts. Das heißt, er muss schnell sein. Er schaut sich um, die Kapuze vom Pulli tief ins Gesicht gezogen. Niemand zu sehen. Er legt los. Jetzt muss es schnell gehen.
Er hat einen Rucksack oder eine Werkzeugtasche mit seinen Spraydosen dabei.
Er packt Schablonen und Klebeband aus. Eine Schablone an die Wand kleben, das allein ist noch nicht illegal. Aber das, was er dann macht, schon. Er sprayt über die Schablone. Erstmal mit Schwarz.
Viele der Spraydosen, die er verwenden wird, sind oben schon mit den Namen ihrer Farben beschriftet, damit er schneller arbeiten kann. Er muss nicht herumwühlen, um verschiedene Farbtöne zu finden.
Dann ergänzt Banksy Details, zum Beispiel mit Beige oder Rot. Das geht in wenigen Sekunden. Die Polizei hat kaum eine Chance, ihn zu kriegen. Trotzdem, schnell alles wieder in den Rucksack.
Never leave the contents of your work behind you. Lass niemals dein Werkzeug zurück. Egal ob leere Sprühdosen, Handschuhe oder das Klebeband, mit dem du die Schablone angebracht hast. Das sind alles potenzielle Beweismittel vor Gericht.
Er verlässt den Ort. Schlendert langsam weg, als wäre nichts. Nach Hause oder in den nächsten Pub. Zurück zur Tour, zurück zur Wand mit dem weißen Teddy. Der Eisbär hier mit dem Molotow-Cocktail ist ein Frühwerk von Banksy und deswegen noch zu großen Teilen freihändig gesprayt. Zeitaufwendig. Deswegen hat er sich vorher die Erlaubnis vom Hausbesitzer geholt. Wieso kämpft der Eisbär gegen die Polizei? John Nation gibt einen wichtigen Hinweis. Banksy hat das Bild nach einem illegalen Rave in einem Lagerhaus gesprayt. Ein Rave, bei dem John Nation selbst dabei gewesen ist.
Es kam zur Auseinandersetzung zwischen den Partygästen und der Polizei. Banksy und viele andere Leute waren zufällig auf dieser Party. Und dann am nächsten Tag kam Banksy und hat dieses Bild gesprayt.
Der Teddybär ist ein Raver. Er wehrt sich gegen die Polizei, die sehr hart gegen illegale Partys vorgeht. Und das darf. Durch ein umstrittenes Gesetz von 1994, das in England bis heute gilt. Dem Criminal Justice and Public Order Act. Das Gesetz verbietet unter anderem die Versammlung von mehr als 10 Leuten, die sich elektronische Musik anhören. Beziehungsweise
Techno,
sich wiederholende Beats,
Rave,
wie es in dem Gesetz heißt.
Drum and Bass, repetitive Beats.
Politik und Medien hetzen in den 90ern in England gegen junge Menschen und ihre Freiräume. Die alternative Kulturszene wird extrem bedroht. Große Gratis-Festivals in der Hippie-Tradition, auf denen Banksy immer wieder sprayt, verboten. Sinti und Roma und die Traveller-Szene kriminalisiert. Ungerechtigkeiten, die Banksy prägen. Und gegen die sein flauschiger Teddy kämpft. Mit Gewalt. Wahrscheinlich ist es das, was Banksy zeigen will. In Bristol lässt man sich nicht alles gefallen, was die Polizei so durchsetzen will. Hier im milden Westengland. Banksy hat den Titel des Bildes direkt über die Polizisten gesprayt. The Mild, Mild West. Der milde, milde Westen. Ein Wortwitz. Typisch für Banksy. Nachdem der gewaltbereite Bär in Bristol aufgetaucht ist, ist die Diskussion in der lokalen Presse losgegangen. Einige fanden diesen unbekannten neuen Graffiti-Künstler damals nicht wirklich witzig. Für sie war klar, was Banksy will.
Sie haben gesagt, dieser Künstler sollte verhaftet und wegen Anstiftung zum Aufruhr vor Gericht gestellt werden, weil dieses Bild zum Widerstand gegen die Polizei aufrufen würde.
Banksy ruft nicht zur Gewalt auf. Das beweist ein frühes Graffiti von ihm. Er hat es kurze Zeit nach dem Eisbär an eine Mauer in Bristol gesprayt. Es ist schon lange übermalt. Der Flower Thrower. Es ist das Werk, das ihn als Künstler porträtiert. Banksys Selbstbild, das er seit Jahrzehnten immer wieder überall auf der Welt sprayt. Der Flower Thrower ist eine Figur in Schwarz-Weiß, die an einen linken Demonstranten erinnert. Das Gesicht mit einem Halstuch vermummt, auf dem Kopf ein Baseballcap mit dem Schirm schräg nach hinten, den Arm weit zurückgestreckt, zum gezielten Wurf bereit. Aber statt Gewalt, statt Pflasterstein oder Molotow-Cocktail wie beim Teddybären, Was liegt da in der Hand? Ein Blumenstrauß in Bunt. Die Welt verändern, mit Farbe, mit Graffiti. Das will Banksy, behauptet er zumindest. Ob das wirklich stimmt, muss ich noch herausfinden. Donation ist ganz schön parteiisch, ganz klar Anti-Polizei. Team Banksy könnte man sagen. Er weiß das auch selbst. Denn genauso wie die Raver-Szene kriminalisiert worden ist, wurde auch die Graffiti-Szene kriminalisiert.
Viele wurden verhaftet. Viele sind für ihre Verbrechen ins Gefängnis gekommen. Für nicht mehr und nicht weniger als das, was Banksy tut.
Was an Graffiti ist illegal? Das ist eine Frage, die Jonations ganzes Leben bestimmt hat. Auch er wäre fast ins Gefängnis gekommen.
Es war eine Hexenjagd. Hat sie funktioniert? Verdammt nein.
Wie diese Tour klar beweist. Graffitis in den unterschiedlichsten Stilen sind überall. Die Unterführungen, durch die wir laufen, sind übersät mit Tags. Und die großen Wandgraffitis, die Jonation uns zeigt, werden heute unter anderem von Hotels für gutes Geld in Auftrag gegeben. Gleichzeitig werden Jugendliche in Bristol immer noch wegen illegaler Graffitis verhaftet, ihre Bilder übermalt. Sogar Gefängnis droht ihnen. Ganz schön bitter. Doch wer verbirgt sich nun hinter dem Tag Banksy? Ich probiere es nochmal bei Jonation, der ihn ja zu kennen scheint.
So you said you know Banksy?
No, of him, yeah.
So you met him several times?
I've been in various situations where he is and other people are. So I mentioned the whole...
Wenn ich nach Banksy frage, wird Jonation plötzlich sehr einsilbig. Gar nicht seine Art.
And many people in Bristol know him personally.
Jemand anderes war nicht so einsilbig. 2017 gab es einen Vorfall mit Goldie.
Identität von Banksy enthüllt?
Banksy Identity accidentally revealed by Goldie during interviews. Wahre Identität.
What did he say? This can't be. Hier geht es um ein Interview mit dem britischen Drum-and-Bass-Produzenten und DJ Goldie. Der Typ, der mal mit Björk zusammen war und selbst in den 80ern Graffiti-Künstler in England. Das Interview ist live im wöchentlichen Gesprächspodcast Distraction Pieces vom britischen Hip-Hop-Künstler Scroobius Pip. Er und Goldie reden so über Banksy. Goldie stellt die Theorie auf, dass sich ein T-Shirt sehr einfach zu Geld machen lässt, wenn man ein paar dicke 3D-Graffiti-Buchstaben und den Tag Banksy draufdruckt.
But give me a bubble letter and put on a T-shirt and write Banksy on it and we're sorted. We're okay, we're good.
Rutscht ihm was raus. Mitten im Gespräch.
We can make it something else.
Yeah.
No disrespect to Rob, but I think he's a brilliant artist. I think he's flipped it the world of art over.
What did he say? Habt ihr's gehört? This can't be. Geht schnell. Ich spul nochmal zurück.
We can make it something else.
Yeah.
No disrespect to Rob, but I think it's a... No disrespect to Rob, but I think it's a... world.
Goldie sagt Rob. Er bestätigt damit eine weit verbreitete Theorie zu Banksys Identität. Auch Jonation spricht darüber.
You have the name that everyone always will trot out as being who Banksy is.
Es gibt einen Namen, auf den sich alle immer einigen können. Den immer alle raushauen, wenn es um die Identität von Banksy geht.
And that name is Robert Del Naja.
Is that him?
Goldie's Rob ist Robert Del Naja.
You've suddenly done something to contribute to your environment, which you'd never usually have the chance before.
Der Typ, der mit Massive Attack das Genre Trip-Hop quasi erfunden hat? Eine Band, die über 13 Millionen Alben verkauft hat, die weltberühmt ist und politisch aktiv für Klimaschutz und geflüchtete Menschen. Der soll Banksy sein? Ich bin Ortrun Schütz und das war Banksy. Rebellion oder Kitsch? Folge 1, Bristol, die Herkunft. Ein ARD-Original vom RBB. Idee, Autorin und Host, Ortrun Schütz. Technische Realisation, Nikolaus Löwe und Martin Scholz. Regie und Sounddesign, Giuseppe Maio. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Hey, hier ist nochmal Ortrun, denn wir haben zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Gibt es eigentlich einen deutschen Banksy? I don't know. Aber Deutschland hatte Odds. Ots, die Graffiti-Legende Walter Fischer. Es ist das Jahr 2014, als ein mittelloser Mann an einem Hamburger S-Bahnhof von einem Zug erfasst wird und dabei im Alter von 64 Jahren ums Leben kommt. Dieser Mann war Walter Fischer, a.k.a. Ots. Unzählige Tags hat Ots bis dahin in der Metropole hinterlassen. Bis heute prägen diese beiden Buchstaben, O und Z, mit seinen Werken das Bild von Hamburg und anderen großen Städten des Nordens der Republik. Der Sprayer Walter Fischer ist eine Legende. Ein Sprayer mit einer krassen, fast schon mythologischen Vergangenheit. Aufgewachsen in einem Kinderheim in Süddeutschland, wurde er durch die RAF-Prozesse in Stammheim sozialisiert und politisiert. Ein Sonderling also, der zum gefeierten Künstler wurde? Nicht ganz. Zuerst wurde er in Flensburg und Hamburg auf seinen nächtlichen Sprayaktionen von Sicherheitsdiensten verprügelt und landete jahrelang im Knast. Seine Kunst wurde bis zu seinem dramatischen Tod von vielen abgelehnt. Was war sein Antrieb? Wie wurde er zu dem, der er war? Wie wurde er zur Legende der deutschen Graffiti-Szene? Ots. Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Der Podcast verfolgt die Spur von Walter Fischer. Zu hören in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.